Nee, das war. Ah, jetzt läuft es. Dann fangen wir nochmal an. Wir sitzen in der schönen Sonne auf der Burg Waldeck beim linken Liedersommer mit Helge und Arne, seinem Zwillingsbruder. Helge kenne ich seit etwa 3 Jahren durch die Friedensbewegung. Helge, wann bist du geboren worden?
Am 10.01.1989.
Und wo?
In Oldenburg.
In Oldenburg.
Niedersachsen, ja.
Niedersachsen, ganz im hohen Norden.
Ja.
Und da lebst du auch noch?
Nee, da lebe ich nicht mehr. Da habe ich lange Zeit gelebt, also in der Nähe davon. Aber mich hat es jetzt seit 1,5 Jahren in die Schweiz verschlagen. Und ich wohne jetzt in der Nähe von Bern in einem kleinen Dorf namens Flammert.
Als Gastarbeiter?
Als Gastarbeiter und Wirtschaftsflüchtling. Also.
Als Wirtschaftsflüchtling, okay. musstest du da die erste Zeit in der Turnhalle leben, oder?
Nee, das mit der Aufnahme ging eigentlich relativ problemlos und ich hatte da auch gleich meine Arbeitsbewilligung in dem Land. Also die Schweizer sind eigentlich schon relativ gastfreundlich. Die leben auch eigentlich von den ganzen Gastarbeitern da, die die Wirtschaft da hochhalten, würde ich mal so behaupten.
Und Arbeitsbewilligung heißt, dass du arbeiten kannst, wenn du da möchtest, ja, in der Schweiz?
Nee, darf.
Du darfst, okay. könntest was anderes. Was arbeitest du denn, wenn du Langeweile hast?
Meinst du jetzt Langeweile?
Nee, oder so generell, also, um irgendwie die Miete zu verdienen.
Ach so. Ich bin Monteur, also ich montiere da alles mögliche, Inneneinrichtungen, Türen und Ladenbau mache ich da und so. Also, okay. Ja.
Und das gefällt dir da?
Eigentlich schon. Also die Schweiz ist schon ein schönes Land und das Völkchen, das Kleine, gefällt mir halt auch, weil sie relativ, wie soll man sagen, souverän noch sind. Auch die kleinen Leute für sich und mehr Mitspracherecht haben, eine andere Form der Demokratie als wir in Deutschland. Und ja.
Okay, eigentlich schon. Eigentlich schon gefällt dir das. Das schreibe ich mir also mal hier auf, weil da kommen wir dann bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Und den Arne hast du gleich mitgeschleppt in die Schweiz, oder?
Nee, es war genau umgekehrt.
Ach so.
Ich war erst da und habe ihm die ganze Zeit gesagt, los, komm mal runter in die Schweiz. Das ist halt, ja, mir gefällt es hier super, guck dir das mal an, wäre vielleicht auch ganz cool für dich so. Und, ja.
Okay, dann hast du deinen Bruder zur Auswanderung bewegt?
Ja, kann man so sagen.
Und du machst beruflich das Gleiche?
Ja, okay. Ja, richtig. Ich bin halt Schreiner und schon lange auch vorher auf Montage gearbeitet, für eine deutsche Firma halt erst. Und
also ihr arbeitet da in einem Angestelltenverhältnis?
Genau.
In der gleichen Firma?
Ja, ja.
Okay. Gibt es da irgendwelche Pläne, daran was zu ändern, die Firma zu wechseln oder sonst irgendwas?
Ja, doch. Also wir werden jetzt aufhören zu Ende Juli, sind wir weg von der Firma und dann ist der Plan, uns selbstständig zu machen mit der gleichen Arbeit halt. Also weiterhin Sachen montieren, bloß halt auf eigene...
Aber auch in der Schweiz.
Ja, genau. Selbstverständlich. Ja.
So, uns Deutschen... Wir zahlen nicht genug.
Richtig,
oder? Das okay.
Sind meine Ansprüche.
Man hat ja gewisse Ansprüche. Okay, dann kann die Pizza auch mal 12 Franken kosten.
Genau,
ja. Das ist dann aber schon günstig. Eher 18 Franken oder so kann man.
Siehst du, ich kenne mich nicht aus. Ja. Ihr müsst mich häufiger einladen, damit ich da auch meine Erfahrungen machen kann. Ja. Gut, der Plan ist also, da weiterhin gut zurechtzukommen in der Schweiz und dann auch da zu bleiben für immer, oder ist der Plan, in 5 oder 10 Jahren kommen wir sowieso wieder zurück in unsere Heimat, nach in die Nähe von Oldenburg in den hohen Norden, hinterm Deich, oder wir suchen uns da jetzt eine Schweizer Frau und kriegen Kinder, also die Frau, und bleiben dann da?
So weit plane ich eigentlich meist gar nicht immer in die Zukunft. Ich bin da auch irgendwie relativ spontan und abwechslungsreich, was meine Geschichte, meine Arbeits- und Wohnorte angeht. Und ich habe zwar schon vor, in der Schweiz erstmal längerfristig zu bleiben, so auf unbestimmte Zeit halt. Und ich strebe eigentlich auch die Schweizer Staatsbürgerschaft an, soweit man die kriegen kann. Also Eidgenosse werde ich nicht mehr. Aber, ja.
Deine Kinder vielleicht?
Ja, meine Kinder könnten das vielleicht werden, wenn sie denn in der Schweiz geboren sind. Aber ja.
Aber allein da mit den Rentensäulen und so, also man ist schon ziemlich gut abgesichert, wenn man mal einen Fuß in der Schweiz hat, ist es echt nicht so verkehrt.
Okay, vielleicht sollte ich den Podcast auch in der Schweiz aufnehmen. Ich habe gerade sowieso nichts anderes zu tun. aber dann komme ich wahrscheinlich schlecht rein. Ich muss den Schweizern sagen, hey, ich kann was, ich bin was oder ich hab was.
Ja.
Und dann sagen die, du darfst reinkommen.
Genau, wenn man irgendwie eine Qualifikation hat, die gefragt ist sozusagen, dann kann man schon leicht rein, aber wenn du halt nichts vorzuweisen hast, dann wollen sie also so wenig wie möglich und nur die Guten sozusagen.
Okay, ja, dann kann ich ja doch rein, weil zu den Guten gehöre ich ja auf jeden Fall.
Zu den sehr Guten sogar.
Gut, also haben wir die Schweiz schon mal abgekaspert. Und ihr habt das, ich weiß nicht, ob ihr das gleich gemacht habt, wie war das bei dir? Du hast dann die Schule gemacht, hast du irgendwie mittlere Reife, Abitur, 10. Klasse oder?
Ich habe es dann nur bis zur mittleren Reife gebracht und dachte mir dann mit 16, jetzt willst du halt auch mal anfangen, Geld zu verdienen irgendwie und war auch am Überlegen, noch irgendwie mein Abi halt zu machen oder so, aber ich habe mich dann halt für eine Ausbildung entschieden und habe dann Bootsbau gelernt, 3,5 Jahre bei einer schönen Traditionswerft in Norddeutschland, Abe King und Rasmussen und ja, es war eine sehr gute und vielseitige Ausbildung, also da denke ich immer wieder gerne dran zu.
Also die Ausbildung hat dir ja ermöglicht, da jetzt als Monteur für im Haus zum Beispiel Schreinerarbeiten zu machen, genau. Weil ich kann mir vorstellen, dass man in der Schweiz nicht so oft die Gelegenheit bekommt, Bootsbauer zu sein.
Nicht unbedingt, obwohl es da eigentlich auch relativ viele Seen und Yachthäfen gibt.
Okay, und so, also ja klar. Die Reichen brauchen auch ihr Bötchen, genau, auf dem man dann...
Die fahren da auch mit gerne über den See, machen da mal eine Regatta oder...
Okay, ja. Vielleicht ist das dann ja noch eine Alternative. Ich weiß gar nicht, ob man uns noch hört, so wenig wie das ist. Ihr hört sowieso manchmal Geräusche irgendwie im Hintergrund. Hier findet gerade ein Rap-Workshop statt. Haben wir das schon erwähnt? Vorhin, als die Aufnahme nicht geklappt hat wahrscheinlich.
Ja, ich glaube schon, ja.
Also Rap als... Torben, wie heißt euer Workshop?
Rap oder Musik als Protestkultur.
Okay. Und das ist nicht so anstrengend, dass du einfach während des Workshops hier runterkommen kannst und Nikotinkonsum.
Ich habe ja eine Zigarettenpause, dementsprechend alles tariflich abgeregelt.
Die Gewerkschaften auch hier?
Ja, natürlich. Also
abgestempelt.
Da wir ja schon mehr als 5 Leute sind, haben wir auch schon einen Betriebsrat gewählt.
Sehr gut.
Ja.
Okay.
Mit einfachen Wahlverfahren. Und
du hast die Wahl angenommen dann als Betriebsrat.
Habe ich angenommen und gleich werden wir den Vorsitzenden wählen. Und den Stellvertretenden und die Ausschüsse bilden.
Und wenn wir in 2 Jahren wieder hier sind, dann entlasten wir euch oder lassen euch
da.
Okay, aber wir waren bei den Bootsbauern in der Schweiz. Also was ich so rausgehört habe, ist, euch gefällt es in der Schweiz ganz gut. Helge und dein Bruder hat dich verführt und dich in die Schweiz gelockt. Und wir haben uns aber kennengelernt während der neu aufkommenden Friedensbewegung. Das war bei irgendwelchen Friedensaktivisten auf einer Couch oder auf dem Fußboden nebeneinander lagen und festgestellt haben, hey, wir sind ja alle für den Frieden und finden uns eigentlich ganz interessant. Und dann hat man sich immer mal so wieder getroffen bei den einzelnen Veranstaltungen. Ist das was, was du auch in der Schweiz weiterführen möchtest? Also dein Aktivismus für den Frieden oder hast du da gar nicht so die Gelegenheit?
Ja, es ist halt schwierig, wenn man auf Montage ist, da noch die Zeit zu haben, irgendwas halt zu machen, außer dann vielleicht abends zu essen, sich zu duschen, ein bisschen zu entspannen und dann muss man auch schlafen, weil nächsten Tag wieder arbeiten. Also das ist, muss ich sagen, von der Stundenbelastung und von der Zeit, die man hat, schon eine krasse Umstellung auch für mich, weil ich war ja während der Zeit der Mahnwachenbewegung, als sie richtig groß war, von 2014 bis 2015, ein Jahr ungefähr, richtig stark aktiv unterwegs, als Vollzeitaktivist kann man sagen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und habe alles gemacht, was irgendwo in meinen Möglichkeiten war, wo ich meinte, irgendwo eine Wirkung erzielen zu können. Und wie war die Frage gleich noch?
Ist nicht wichtig. Also,
ist nicht wichtig.
Ist nur wichtig, dass wir uns gut unterhalten. Aber ich glaube, die Frage hast du, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ach so, ich wollte wissen, ob du den Aktivismus in der Schweiz weiterführst. Aber das hast du ja einigermaßen beantwortet.
Fast, nicht ganz. Also ich führe ihn so weit halt weiter, dass wenn ich halt mal ein langes Wochenende habe oder Urlaub, ich hatte jetzt ja 3 Wochen Urlaub, ja, da bin ich dann wieder nach Deutschland zu verschiedenen Leuten und habe halt wieder das getan, was ich tun konnte sozusagen. Und
da warst du auf der Durchreise und bist auch mal uns mal kurz vorbeigekommen. Da war ich auch
wieder, genau.
Also der Wind, jetzt mal ganz ernsthaft, der Wind, der riecht mich ein bisschen auf. Ich versuche hier seit geraumer Zeit, das hört man vielleicht auch, eine Zigarette zu drehen. Aber der Wind bläst immer meinen Tabak weg. Und irgendwie, naja, ich versuche es später nochmal. Gut, wir waren beim Aktivismus. Also das ist ja so, dass das immer mal unterschiedlich ist bei den Leuten. Die einen setzen sich mit aller Zeit, die ihnen überhaupt zur Verfügung steht, ein. Die anderen sagen, ich setze mich ein, wann ich kann. Ich muss zwischendurch noch auf meine Kinder aufpassen oder auch mal die Butter verdienen, damit wir was essen können. Was ich merke, ist, bei allen brennt irgendwo innen drin das Verlangen, irgendwas zu tun. Ist das bei dir auch so, dass du, wenn du, sagen wir mal, ein Wochenende samstags in der Schweiz auf deiner Couch sitzt, dir sagst, ich könnte auch mit dem Schild irgendwo stehen?
Ja, es ist definitiv so, dass es öfters in mir brennt und ich mir selber halt auch irgendwie Vorwürfe fast mache, nicht wirklich die Zeit zu nutzen, die ich quasi überhabe, um wirklich vollzeitmäßig wieder aktiv zu sein, weil ich es halt wirklich schon so sehe, dass heutzutage viel zu wenig getan wird für die Situation, die wir eigentlich gerade haben. So, da müsste die Reaktion eigentlich größer sein und das Aufbegehren oder. Aber das ist halt.
Und wie verarbeitest du das mit dir? Also die Diskrepanz deines Anspruches zu der Realität?
Das ist halt alles zu seiner Zeit und man muss ja auch die Kraft und Energie haben, um sowas überhaupt machen zu können, auch auf Dauer. Und wenn ich meine Ruhe brauche und mal nicht jetzt hundertprozentig aktiv sein kann, das ist zum Teil ja auch immer mit Fahrten verbunden dann und so. Und dann, ich habe schon einiges getan. Ich weiß ja auch, dass ich in Zukunft auch noch aktiv bleiben werde. Und von daher stellt das für mich jetzt nicht so das Problem dar, dass ich da nicht.
Und ganz ehrlich, jetzt haben wir auch ein schönes Wochenende und sind auf der Burg Waldeck. Und auch wenn wir uns hier erholen und lustige Zigaretten rauchen manchmal, gegen Abend natürlich erst, sitzen wir ja doch mit den coolen Linken zusammen, wie ich das empfinde. Also alles Anti-Imperialisten, die einigermaßen einen offenen Geist haben. Wie hast du das bisher erlebt?
Ja, doch schon. Also die Leute, die ich hier bisher, gestern Abend war das ja kurz, quasi so im Gespräch wahrgenommen habe, sind alle sehr, sehr offen, was viele Dinge angeht. Also man hat hier eine offene Diskussionskultur und das finde ich halt immer sehr schön, dass jeder sich halt frei äußern kann, ohne.
Ist dir das auch mal anders begegnet während der letzten 3 Jahre Friedensarbeit?
Ja, es gab da auch schon ein paar andere Beispiele, wo das vielleicht nicht immer unbedingt so war, aber.
Und wie gehst du damit um? Also für dich selber zunächst erstmal. Wenn du auf der Straße stehst und die Leute dir den Stinkefinger zeigen oder dich beleidigen oder gar tätlich angreifen, was geht dann erstens in dir vor und was machst du dann konkret?
Ich probiere dann halt, also was geht in mir vor? Ich denke mir halt, dass die Leute, die dann quasi meine Meinung oder die der anderen nicht so akzeptieren können und da gegen protestieren, demonstrieren oder irgendwelche anderen Aktionen dann noch dagegen starten, so zum Beispiel irgendwelche Lautsprecherkabel durchschneiden oder von Generatoren oder was weiß ich wie, um halt die Meinungsäußerung einzuschränken, dass die auch irgendwo meinen, das Richtige zu tun oder ihren Grund dafür haben, aber das ist halt immer so schwierig mit der Wahrheit oder wie man das halt nicht nennen soll. Oder jeder hat ja auch seinen speziellen subjektiven Blickwinkel. Und die haben da viel ihren Grund, aber ich probiere dann halt auf die auch einzuwirken und halt auch meine Sichtweise oder eine andere darzustellen, um halt vielleicht auf eine gemeinsame Sichtweise zu kommen irgendwie mit denen und sich halt damit zu verständigen und gehe da nicht wirklich gegen an, also nicht mit deren Mitteln und so, also probiere eher auf die zuzugehen und.
Du hast jetzt ein paar Mal das Wort Sichtweise genannt. Wie hat sich denn deine Sichtweise während der letzten 3 Jahre, die du Friedensarbeit gemacht hast, hat die sich verändert oder denkst du noch genauso wie vor 3 Jahren oder denkst du gar nicht?
Prinzipiell denke ich eigentlich noch genauso wie vor 3 Jahren so. Natürlich irgendwo vielleicht mal hier und da eine Ansicht oder dass man irgendwo sich über ein Thema weiter informiert hat und dann vielleicht da sich auch denkt, vielleicht sieht es da doch anders aus oder so. Aber prinzipiell habe ich da immer noch die gleichen Ansichten und Sichtweisen wie vor 3 Jahren.
Gibt's irgendwelche Themen, die dich besonders bewegen, wo du dich besonders, also sagen wir mal, weiß ich nicht, ich interessiere mich besonders für Geopolitik oder Verschwörungstheorien oder den marxistischen Hintergrund von irgendwas oder weiß ich nicht, bewegt dich irgendwas im Speziellen?
Ganz speziell. Weiß ich jetzt, habe ich jetzt eigentlich kaum ein Thema. Ich habe so viele Themen und irgendwie so universal, dass ich da jetzt nicht eins benennen könnte.
Glaubst du, das ist eine Besonderheit von der Friedensarbeit, dass es da so viele Themen gibt? Oder hat das einfach nur damit zu tun, dass man besonders passioniert an einem bestimmten Thema dran ist und dann bilden sich darum Themencluster, die einen auch noch interessieren? Was denkst du?
Also ich denke, es ist bei jedem halt auch unterschiedlich, aber bei mir ist es halt echt, da gehört ja vieles zusammen. Das ist ja nicht nur immer eine Sache, wo man jetzt sagen kann, daran kannst du alles festmachen oder so, sondern alles ist ja tritt ja in Resonanz auch und alles ist miteinander verbunden, meiner Meinung nach. Und
das ist so ein bisschen der esoterische Ansatz, ja? Und den hattest du auch schon vor 3 Jahren?
Unsere Welt ist ziemlich vernetzt und so und das hat nicht unbedingt auch nur was mit Esoterik oder so zu tun und die Gesellschaft, wie die ineinander greift, das ist halt auch...
Ja, aber das ist ja schon so ein bisschen innen wie außen, klein wie groß und so, ja. Das sind ja schon esoterische Ansätze.
Das sind Weisheiten, die hatten vor tausenden von Jahren schon die Menschen gehabt und das ist meiner Meinung nach...
Und also... ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil mich das auch bewegt. Die Herausforderung für mich ist dann so ein bisschen nicht in die Fatalismusfalle zu tappen und zu sagen, also ob ich jetzt was ändere oder nicht, mach den Kohl nicht fett, dann kann ich auch zu Hause auf der Couch sitzen, Chips fressen und Formel 1 gucken. Hast du das gleiche Problem oder denkst du, gerade dass ich so denke, bewegt mich dazu, Dinge anzustoßen, anders machen zu wollen?
Ja, also ich finde halt, wie du sagst, gerade weil ich so denke, muss ich halt irgendwie handeln und irgendwas was machen, tun, um ja zu probieren. Das ist ja immer die Frage, man probiert es ja halt aus und was daraus wird, ist ja halt immer, das Ergebnis sieht man dann vielleicht irgendwann mal, aber... Ich muss halt einfach probieren, diese Welt ein bisschen besser zu machen oder mein Umfeld da, wo ich wirken kann, weil ich halt so mit den Gegebenheiten halt nicht zufrieden bin. Und wenn man halt als Mensch sich für Politik interessiert oder so, dann kann man halt, weiß ich nicht anders als da sich einzubringen, finde ich heutzutage.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ein Freund von mir formuliert das immer so, also wenn ich... für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit auf der Welt bin und einmal an meiner vermeintlichen Wahrheit geschnuppert habe, dann ist das so, als ob ich mitbekomme, wenn mein Nachbar seinen Sohn oder seine Tochter missbraucht. Dann kann ich als anständiger Mensch nicht zu Hause sitzen und nichts machen. Da muss ich irgendwas tun. Und ich weiß nicht, da gibt's dann verschiedene Sachen. Ich kann das Jugendamt anrufen oder ich kann zu meinem Nachbarn gehen, ein paar aufs Maul hauen und den Jungen bei der Hand nehmen und sagen, du wohnst jetzt mal 2 Wochen bei uns. Oder ich kann die Polizei rufen oder die Eltern von meinem Nachbarn ansprechen. Aber ich muss irgendwas machen. Und so geht mir das und höre ich bei dir auch raus, auch mit dem Frieden und der Gerechtigkeit in der Welt. Wir haben festgestellt, ist nicht alles so rosig und wir müssen was machen. Und deine Form von politischer Arbeit, daran zu arbeiten, Menschen zu bewegen, bewusster, ist das überhaupt ein Begriff für dich, Bewusstsein? Ist das relevant?
Ja, definitiv. Mit dem Bewusstsein hängt halt viel zusammen. Und meiner Meinung nach sind die meisten Leute ziemlich unbewusst so und... wie sie halt handeln, so das beeinflusst ja auch die Umwelt und mit einem anderen Bewusstsein würden wir diese ganzen Kriege, diese ganze Scheiße nicht haben, aber ja.
Das haben wir im Physikunterricht alle gelernt. Aktio, Reaktio. Ja? Wenn was passiert, dann passiert anschließend was. Oder der Amerikaner sagt, you got to own your shit. Also das heißt, das, was du tust, hat Konsequenzen. Und du kannst die ignorieren, aber für mich eben nur eine gewisse Zeit. Und da bist du dann auch und sagst, dann mache ich eben, arbeite ich dafür, dass es besser wird.
Ja, genau.
Erfüllst du die Ansprüche, die du an die Welt und deine Umwelt stellst, auch selbst immer und zu 100%?
Das würde ich so nicht sagen, weil es wäre ein bisschen vermessen vielleicht. Jeder hat ja auch so mal eine kleine Schwächephase oder wie auch immer, wo man.
Also halt du gehst auch manchmal zum Burger King und kaufst dir einen Burger.
Das, also in Ausnahmefällen vielleicht mal irgendwie, aber. Nein,
also eigentlich nicht.
Ich weiß nicht, wann ich zuletzt bei McDonald's oder Burger King war. So,
ja, also. Okay, ich fühle mich gerade schlecht, weil wenn ich an meine Füße runtergucke, dann habe ich Nike-Schuhe an.
Oh ja,
ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wie die zu mir kommen. Ich kann ja sagen, wie die an meine Füße kommen. Aber so richtig wohl fühle ich mich dabei auch nicht. Aber letztendlich ist es ja so, selbst wenn das keine Nike-Schuhe wären oder No-Name-Schuhe oder was weiß ich kann mir nicht sicher sein, dass ich mit dem Kauf meiner Kleidung zum Beispiel oder mit meinem Konsum generell nicht die Welt schlechter gemacht habe. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks, wie Zuhörer jetzt sagen könnten, eigentlich will ich die Welt auch nicht schlechter machen, was kann ich denn tun?
Ja, das Kaufverhalten ist da schon sehr, sehr wichtig, finde ich. Also immer wenn man halt quasi mit dem Kassenzettel kann man quasi wirklich seine Stimme abgeben und halt zeigen, was einem gefällt oder was man haben möchte und was man nicht haben möchte. Und wenn man da halt sich ein bisschen informiert halt auch, wie Sachen produziert werden, was da zum Teil für Ressourcen bei draufgehen, wer das fertigt und zu was für einem Preis und so, dann kann man ja selber entscheiden, ob man irgendwie Kinderarbeit unterstützt oder ob man vielleicht irgendwie woanders einkauft und
aber wenn ich das jetzt so richtig höre, ist das meine Verantwortung. Also ja. Ich kann nicht abends Marionetta Slomka einschalten und sie sagt mir im Heute-Journal, kauft das nicht. Sondern eher im Gegenteil vielleicht. Ja? Also nur um das nochmal zu Ende zu führen, diesen Komplex. Ich nutze wie viele Leute so ein Smartphone und da gibt es eine von diesen Apps, die man sich runterladen kann. Die heißt Bicot. Und damit kann man, wenn dein Smartphone eine Kamerafunktion hat, in den Supermarkt gehen und den Barcode von bestimmten Produkten einscannen. Und bei vielen Produkten, nicht allen, ist Community getrieben. Also das heißt, wenn du ein Produkt findest, wo keine Informationen zu sind, dann bist du aufgerufen, die Informationen zu ergänzen. Ja. Aber mit dieser App Bicot zum Beispiel kann man hingehen und sagen, kann feststellen, ist denn in der Nuss-Nougat-Creme Palmöl drin? Möchte ich Palmöl kaufen? Warum ist Palmöl überhaupt schlecht? Also es gibt, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ganz, ganz, ganz viele Themen, die man beackern könnte, wenn man für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit eintritt. Und wenn ich das richtig gehört habe, bei dir, du machst so ein bisschen Cherry-Picking und hast aber alles andere irgendwie für dich im Hinterkopf. Also du kannst auch nur durch den Supermarkt gehen und sagen, ich brauche Brot und Milch und ja. Sagen, ja gut, vielleicht Milch nicht, aber und einkaufen, was angeboten wird. Ja, wir haben.
Das ist richtig. Also es ist halt immer auch die Frage, was für Möglichkeiten man hat, wann man einkaufen muss und so. Und ich achte da schon halt drauf, dann, dass ich meistens Produkte halt kaufe, wo ich mir sicher bin, dass es jetzt keiner großen Kette, keiner großen Marke, Nestle oder wem auch immer halt angehört. So.
Wieso ist Nestle aber schlecht?
Wieso ist Nestle schlecht?
Die haben doch total super Marken.
Sind doch aus der Schweiz.
Mit einem Vorstandsvorsitzenden aus Österreich. Total deutschsprachig und international. Das doch, hört sich doch nach einem sympathischen Konzern an.
Ja, vielleicht für viele erstmal. Und wenn man der Werbung halt einfach so glaubt, ohne die zu hinterfragen oder so, dann ist das vielleicht ein Bild, was man bekommen könnte. Aber wenn man sich halt mal ein bisschen informiert, auch was alles zu Nestle gehört und wie die vorgehen, wie die Ressourcen zum Beispiel, was Wasser und so angeht, Quellen aufkaufen und so, kann man halt auch schnell ein anderes Bild gewinnen eigentlich. Und wenn man sich mal anguckt, wie die, was die alles in ihren Produkten für Zusatzstoffe verwenden und so, wie das alles hergestellt ist, kann man nicht davon reden, dass das eigentlich ein gesunder, guter Lebensmittelhersteller wäre.
Also ich habe einen Friedensfreund, den kennst du sicherlich auch, den Marco, Marco Benotti. Ja. Der sagt, er kauft kein Produkt, wo mehr als 3 Zutaten drin sind. Und wenn, dann macht er sich das selber, also aus den einzelnen Produkten. Ja. Hältst du das für eine sinnvolle Alternative?
Für die Leute, die die Zeit dafür haben und da kann man da schon, denke ich mal, viel, sag ich mal, bewirken, wenn man halt nur wirklich das kauft, was man haben möchte und sich da selber auch dann seine Sachen fertig macht, anstatt da immer so eine vorgefertigten Produkte mit allen möglichen Zusatzstoffen, Geschmacksverstärkern und was weiß ich was nicht alles zu kaufen. Und die Zutaten ist ja halt auch immer die Frage, wo die dann alle herkommen aus der aller Welt und so.
Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir selber tun müssen. Also, dass ich selbst dafür verantwortlich bin. Ja. Zuerst, was ich kaufe, dann, was ich konsumiere im Sinne von nutze in meinem täglichen Leben. Und da bin ich wieder selbst für verantwortlich. Aber wie kann ich das sein, wenn mir... Ist dir beigebracht worden in der Schule, wie du zum Beispiel, wenn du jetzt selber Brot backen wollen würdest, dein Brot backst oder wie du dir ein T-Shirt nähst oder so?
Nee, das haben wir da nicht gelernt.
So, hältst du das für wichtig oder sagst du, ich kann auch einfach verantwortungsvoll konsumieren?
Ja, man... Es ist halt jedem selbst überlassen, aber eigentlich finde ich das schon sehr wichtig, dass man seine eigenen Sachen produzieren kann, was jetzt irgendwelche Grundnahrungsmittel zum Beispiel, wenn man weiß, wie man sein eigenes Brot backt, dann ist das schon sehr, sehr gut und eine gute Grundvoraussetzung, aber es muss ja nicht jeder so machen.
Aber dann kommen ja Stimmen, die sagen, und auch bekannte Vordenker haben, also Adorno sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das ist auch oft eine Haltung, die unsere Kritiker ja einnehmen, wenn wir die auf der Straße treffen. Wie viel Wahrheit, denkst du, steckt in so einer Aussage?
Das ist die Wahrheit. Wie viel Wahrheit steckt in so einer Aussage?
Ist das auch wieder individuell? Also, dass wenn der eine sagt, ja, das ist für mich das Richtige, dann ist das schon so? Oder hältst du das für generell richtig oder Quatsch? Oder?
Es gibt schon... paar Sachen, die man, wo man sagen kann, da gibt es halt mehr oder weniger eine absolute Wahrheit, was für alle gültig ist oder so. Also eine richtige Wahrheit, aber es ist halt, jeder Mensch ist verschieden und für den einen ist vielleicht das andere richtig, obwohl das für 99% der Menschen irgendwie falsch wäre oder so, aber...
Wenn jetzt dein Nachbar eine Position annimmt, die für ihn offensichtlich richtig ist, wo du aber echte Probleme mit hast, zu sagen, das ist eigentlich nicht meine Ansicht. Unternimmst du da was oder sagst du, ich gehe ja schon montags, dienstags, mittwochs auf die Straße und an den Wochenenden opfere ich meine Zeit und lässt den so sein, wie er ist, oder versuchst du deine Umwelt, deine nächste Umwelt zu beeinflussen oder machst du da Unterschiede? Mein Chef besser nicht, oder?
Na, da mache ich eigentlich keine Unterschiede. Da ist mir das relativ egal. Und ich äußere dann halt meine Meinung und erkläre meine Sichtweise und wie ich das sehe. Und dann können die Leute nachdenken und halt entscheiden, ob sie an ihrer Sichtweise, an ihrer Denke irgendwas ändern oder an ihrem Handeln. Aber... das ist ja halt auch, jeder Mensch ist da verschieden.
Aber das ist doch eine Haltung, die nicht allzu oft anzutreffen ist, dass Leute zum Beispiel in eine Diskussion oder irgendwas gehen und sagen, das ist total ergebnisoffen und von mir aus können wir auch nach wie vor beide unterschiedlicher Meinung sein. Ich erwarte nicht von dir, wenn du mit mir redest, anschließend meiner Meinung zu sein. Stößt du damit manchmal irgendwie auf Gegenwehr?
Eigentlich, nee, nicht wirklich.
Nicht wirklich?
Nein, nein.
Okay. Du hast da den Weg für dich gefunden, damit gut zurechtzukommen.
Ja.
Jetzt kommt ihr ja aus dem Norddeutschen. Ist das vielleicht so eine norddeutsche Eigenschaft, zu sagen, naja, denkt er halt anders?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Also für mich ist es eigentlich relativ normal, dass man halt so Sichtweisen, andere Sichtweisen noch toleriert und so. Also solange das nicht zu extremistischen Handlungen oder so führt, deren Sichtweise, kann ich das halt alles noch immer tolerieren. Da darf meiner Meinung nach jeder dran glauben, woran er möchte und so. Und das ist halt, ja, jedem selbst überlassen. Und
also dir würde nicht sowas passieren. Kurze Anekdote, der Helge und ich haben in Essen auf einer Friedensdemonstration gestanden und der Redner hat offensichtlich irgendwas geäußert, was einem Passanten mit seinem Freund nicht so gut gefallen hat, und die haben uns dann Schläge angedroht. Und nachdem wir die zum ersten Mal abwenden konnten, sind die eine Viertelstunde später wiedergekommen mit Verstärkung und wollten uns nochmal verhauen. Das könnte dir nicht passieren, dass du sagst, der Spinner, was erzählt der da, den putze ich jetzt weg.
Nee, auf gar keinen Fall. Also.
Auf gar keinen Fall. Gewalt ist in keinster Weise eine Lösung, oder kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo du sagst, okay, ich bin Friedensaktivist und ich setze mich für Frieden ein in der Welt, öffentlich, aber hier in dem Punkt ist jetzt eine Grenze erreicht, da muss ich, kann ich mit verbalen Mitteln nichts mehr erreichen und mit hinnehmen auch nicht. Gäbe es sowas für dich, dass du sagst, so, jetzt, ich wohne ja in der Schweiz, da hat ja jeder eine Wumme, dann gehe ich mal mit meinem Nachbarn in den Keller.
Nicht, was Meinungsäußerung oder so angeht, aber natürlich, wenn ich halt rein hypothetisch mitkriegen würde, dass Leuten irgendwie Gewalt droht, dass sie zum Teil mit ihrem Leben bedroht sind oder so durch andere oder so, dann ist es für mich halt auch nicht mehr unbedingt die Frage, dann vielleicht da selber auch Gewalt anzuwenden, um halt Notwehr oder den Leuten da irgendwo zu helfen. Und ja, das ist halt immer sehr schwierig für mich auch als Friedensaktivist, da irgendwo eine klare Linie, eine Grenze, eine Haltung gibt es da ja auch nicht wirklich dann. Das ist dann ja, wie soll man sagen, auch immer sehr philosophisch und situationsabhängig vielleicht so, was den Einsatz von Gewalt angeht, aber irgendwo ist diese Grenze dann für mich erreicht, wo ich dann halt einschreiten muss, wenn es in meinen Möglichkeiten liegt, ja.
Aber das beziehst du dann aufs Kleine, auf dein Umfeld, weil ich nehme an, du würdest vielleicht gerne, aber du hast keinen Kampfjäger, mit dem du nach Syrien fliegen kannst und da sagen kannst, so, jetzt sorgen wir mal dafür, dass die Leute in Ruhe leben können, sondern es geht darum, wenn du mitkriegst, auf der Straße wird irgendjemand angegriffen oder sowas, also da, wo du was tun kannst. Darum geht's. Und das ist dann auch bei deiner generellen Friedensarbeit so, oder greifst du da das große Ganze an?
Ja. Schwierige Frage.
Ja. Überleg ruhig. Aber wir können auch erstmal was anderes kommen, weil ich wollte gerade schon bedauern, dass dein Bruder gerade weg ist. Ich, da ist, kommt der Arne wieder, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo vielleicht der ein oder andere, der nicht so viel mit Frieden zu tun hat, aber trotzdem irgendwie weg will aus Deutschland oder aus seiner Umgebung. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich finde das mit der Idee, mit der in die Schweiz ziehen, gar nicht so verkehrt. Gibt es dann bestimmte Dinge, die ich machen muss? Muss ich mich da impfen lassen? Oder brauche ich irgendwas? Oder muss ich nur sagen, hallo Schweiz, ich bin Zimmermann, möchte jetzt bei euch leben?
So, wichtig ist halt, erstmal eine Arbeitsstelle halt zu finden. Halt irgendeine Firma, die halt auch sagt, wir gebrauchen jetzt die und die Person.
Also die muss ich vorher haben.
Also das sollte man schon haben. Ansonsten sagt man halt, man braucht eine Wohnung, um die Arbeitserlaubnis zu kriegen, musst du halt sonst eine Wohnung haben und dann findest du vielleicht eine Arbeitsstelle, aber ja, das ist halt sehr kompliziert.
Okay.
In dem Fall, also wirklich schwierig.
Also wenn ich in die Schweiz möchte, dann fange ich jetzt an, zum Beispiel übers Internet mir einen Arbeitgeber zu suchen, der meine Fähigkeiten gebrauchen kann.
Ja,
genau. Also ich kann
besonders. Also du könntest dich sogar auch selbstständig machen, das würde auch gehen, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwie eine gute Fähigkeit hast und sagst, kein Problem, in der Schweiz komme ich bestimmt damit super zurecht, da sehe ich sogar vielleicht eine Marktlücke oder so, kannst du dich auch selbstständig machen und da halt einfach
und,
arbeiten.
Und wenn ich jetzt, ich wohne jetzt im Ruhrgebiet und ich spiele mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen und dann, oder mich selbstständig zu machen und mein Angebot in der Schweiz anzubieten. Ja. Ist das dann relevant, ob ich mich in der Schweiz selbstständig mache und da das dann dahin komme? Oder kann ich auch in Deutschland zum Beispiel eine Schreinerei haben und sagen, jetzt will ich damit aber in die Nähe von Bern ziehen, in so ein kleines Kaff?
Du musst dann deine Firma, quasi deine Arbeit dann auch in der Schweiz haben.
Okay.
Und ja. In dem Sinne hätte es sogar auch Vorteile, die Steuern sind da jetzt nicht höher als in Deutschland, von daher.
Okay, aber also Steuern sind nicht höher als in Deutschland. Lebenshaltungskosten?
Die sind natürlich schon höher. Also man kann schon sagen, für, sag ich mal, Miete, solche Sachen zahlst du in etwa doppelten Preis wie in Deutschland. Also je nach Region, Zürich oder so, kann es dann auch drei- oder vierfacher Preis sein. So. Also gibt es natürlich regionale Unterschiede halt auch in der Schweiz, aber ist definitiv teurer. Auch das Essen oder so bestimmt
mal. Aber dafür verdient man auch mehr, oder?
Ja, dafür kann man eigentlich sagen, man verdient in meinen Augen sozusagen das Dreifache wie in Deutschland. Und von daher, wenn ich dann für, man zahlt nicht für alles gleich das Doppelte oder so. Es gibt auch Sachen, die sind günstiger in der Schweiz. Aha. Also ich sag mal, man hat höhere Kosten, vielleicht, was weiß ich, doppelt so viel oder etwas weniger als in Deutschland. Oder etwas weniger als doppelt so viel wie jetzt in Deutschland zum Vergleich, aber man hat das Dreifache an Geld. Also Ende des Monats ist es nicht wie in Deutschland, man muss überlegen, kann ich mir dies oder das noch gönnen, man hat einfach weniger Sorgen und...
Und ja. Wenn ich mich einschränken will, hat das größere Auswirkungen als hier. Also wenn ich sage, hier ab dem 15. esse ich nur noch Pellkartoffeln und Quark, dann spare ich vielleicht bis zum Ende des Monats den Betrag X und in der Schweiz, wenn ich das machen wollte, sagen wir mal Reis mit Ketchup den halben Monat, dann spare ich da mehr, als wenn ich hier einsparen will.
Ja, natürlich. Also,
okay. Da bleibt mehr für meinen Hedonismus. Also,
genau. Es gibt so viele, die fahren dann einfach nach Deutschland rüber, kriegen dann sogar noch die Mehrwertsteuer wieder, gehst zum Zoll einfach, gibst deinen Kassenbon hin, Abrechnung über, weiß ich nicht, 70 Euro oder so, gibst die Mehrwertsteuer wieder, 19%, also und dadurch, dass du dann halt sehr viel höheres Gehalt hast.
Also ich höre schon, ihr propagiert den Umzug in die Schweiz.
Ja. Das ist eigentlich nur zu empfehlen und ich bereue es eigentlich nur, dass ich das nicht früher gemacht habe, weil ich direkt nach meiner Ausbildung schon mal am Überlegen war, jetzt musst du ins Ausland, geh mal irgendwie weg und seh mal was von der Welt und irgendwie war ich da auch am Überlegen, die Schweiz oder Dänemark und hatte mich dann für Dänemark entschieden und da auch erstmal eine Zusage für einen Job gehabt und so, aber dann kam die Wirtschafts- und Finanzkrise und dann ist daraus leider nichts geworden. Das war ja 2009 ungefähr war das, ja. Wollte ich darüber und da ist es da auch richtig angekommen.
Also Fannie Mae, Freddie Mac, Goldman Sachs haben deinen Auslandsaufenthalt in Dänemark versaut.
Genau.
Okay. Jetzt habe ich entweder mich selbstständig gemacht in der Schweiz oder ich habe da einen Job gefunden. Jetzt kann man ja in Deutschland viel darüber schimpfen, dass Arbeitslosengeld 1 oder ALG 2, wie manche sagen Hartz 4, wird viel darüber geschimpft, aber letztendlich existiert es ja. Was ist denn, wenn ich jetzt in die Schweiz gegangen bin und 3 Jahre später läuft alles schief mit meinem Geschäft? Und
da bist du natürlich auch abgesichert. Also für den Fall der Fälle, dass du hast ein Jahr, genau wie in Deutschland, musst du quasi gearbeitet haben beim Arbeitgeber und zahlst halt ein in die Kassen. Aber in dem Fall der Arbeitslosigkeit bist du genauso abgedeckt wie hier in Deutschland dann auch so. Also,
okay. Das ist schon vorhanden. Also, da melde ich mich dann auch in der Schweiz und sage, also, ich habe hier mindestens 12 Monate auf dem Buckel und habe auch vor weiterhin, aber gerade nichts. Ja. Und dann fangen die mich
dann
auf
für gewisse Zeit. Ja, genau, und suchen für dich halt irgendwie eine andere Stelle. Versuchen, also, da ist es sogar, würde ich sagen, anders als in Deutschland, dass sie einfach sagen, bewerben Sie sich mal und wenn das nichts wird, dann wirst du mehr oder minder in Ruhe gelassen und hast halt keine Beschäftigung, außer irgendwie Bewerbung zu schreiben, sondern es gibt da halt auch viele, sag ich mal, Jobs für Arbeitslose, die müssen dann halt zum Teil Schülerlotsen spielen und stehen dann vor den Schulen und haben ihre Leibchen an. Und
siehst du das als was Positives an oder eher als was Negatives?
Ich finde das eigentlich positiv. Also okay. Doch, das denke ich schon.
Ja.
Und ja, da gibt es halt verschiedene Maßnahmen, die einen dann treffen könnten. Was ich auf großen Baustellen mit großen Fahrstühlen sitzen dann zum Teil Leute davor und drücken einfach nur den Knopf zum Auf- und Zumachen und welche Etage die wollen oder so. Also reine Beschäftigungsmaßnahmen kann man eigentlich sagen. Aber,
also die müssen irgendwas tun, um sich ihre Stütze sozusagen zu verdienen.
Ja, irgendwas muss
man
schon machen.
Denkt ihr da unterschiedlich? Also zum Beispiel, ich denke jetzt zunächst mal daran, sicherlich ist das schön, wenn Leute einen wie gearteten Zweck in ihrem Leben, wobei so ein Knopf drücken jetzt nicht so
das
besonders.
Das ist nicht so besonders.
Aber ich denke dann auch immer direkt an Systemerhaltung. Also dass ich jetzt diesen Knopf drücke und dafür nichts verdiene, weil der Arbeitgeber niemanden haben muss, der da den Knopf drückt oder alle seine Leute zum Knopfdrücker ausbilden muss oder so.
Ja, aber in dem Sinne, man bekommt ja das Arbeitslosengeld. Also es ist ja nicht so, dass man das für lau sozusagen macht, aber für mich ist es halt gut, weil es zeigt halt irgendwo, dass jeder trotzdem seinen Beitrag für die Allgemeinheit irgendwo tun muss. So.
Und ist da in der Schweiz eine Stigmatisierung verbunden? Ah, der ist Knopfdrücker am Fahrstuhl oder so?
Nee, das nicht.
Das nicht? Mhm. Okay, das ist auch nach außen nicht erkenntlich irgendwie.
Nein.
So, du kriegst da keinen Arbeitslosenstern auf deine Jacke. Nee. So, okay.
Ruhig mitnehmen.
Genau, die Leute, die hier vorbeikommen, die kriegen direkt eine Free 21 aufs Auge gedrückt, weil das die Informationen sind, die nicht so in der Öffentlichkeit zu finden sind. Gut, jetzt wissen die Leute, wie sie in die Schweiz kommen. Und ihr seid dafür und sagt, alle sollen in die Schweiz kommen. Oder nur
jeder
der möchte.
Von mir aus
und
gerne, ja.
Die Schweiz ist eurer Meinung nach nicht überlaufen von komischen Deutschen, die da ihr Heil suchen.
Natürlich, also in der Schweiz sind schon sehr viele Ausländer halt in dem Fall aus verschiedensten Ländern, wirklich aus Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, also Polen, mittlerweile halt aus dem ganzen EU-Raum und ja.
Was ja hier.
Ohne dem wäre die Schweiz halt auch nicht das, was sie jetzt ist, ohne die ganzen Leute.
Also was ja hier oft dann diskutiert wird, ist, hier gibt es ja auch Ausländer in Deutschland und inwieweit die in die Gesellschaft integriert sind. Also meistens wird dann gesprochen, wie die sich integrieren, also der Ausländer, nicht was die Gesellschaft dazu tut, eine integrierte Gesellschaft zu sein. Gibt es so eine Diskussion in der Schweiz auch? Schaut man darauf, dass man nicht wir hier sind die Eidgenossen und da sind die Gastarbeiter aus Deutschland und aus Portugal und wo auch immer her, findet da sowas statt?
Doch. Das kann man schon sagen, dass die Schweizer schon da ein wenig ein eigenes Völkchen für sich sind so, und sich halt sagen,
okay,
wir sind immer noch die Eidgenossen in dem Sinne und die tolerieren zwar und wissen auch, dass sie die Ausländer quasi brauchen in gewisser Weise, aber sie grenzen schon ab.
Also ihr lebt quasi in einer Gastarbeiter-Parallelgesellschaft.
Ja, kann man schon mehr oder minder sagen.
Also ihr habt gewisse Kontakte.
Ja, man hat aber auch Freunde unter Schweizern oder so. Ist das jetzt
aber
nicht.
Ihr seid aber nach wie vor die Deutschen.
Man fühlt schon, ja, dass die Schweizer sehen dich einfach als Ausländer.
Und ihr lebt jetzt quasi in dieser Parallelgesellschaft. Fällt euch das irgendwie negativ auf? Ist für euch Parallelgesellschaft generell was bar igitt? Oder könnt ihr da gut mit zurechtkommen? Oder möchtet ihr das irgendwie geändert haben?
Nee, also es ist jetzt kein Problem. Also, zumindest, was weiß ich, ob das jetzt auf der Arbeit oder privat ist, es sind halt so viele Ausländer und wie auch immer, man hält halt zusammen. Das ist halt, und der Großteil der Bevölkerung kommt halt aus anderen Ländern und von daher.
Ah, ja. Also ist eine eine gelebte Realität, an der man einfach nicht vorbeikommt.
Ja.
Und auch wenn ihr Zwillingsbrüder seid, seht ihr das beide gleich?
Ja, okay. Schon.
Alles klar. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was darüber erfahren, was man machen kann, wenn man in die Schweiz auswandert oder für den Frieden ist. Wir schließen dieses Interview jetzt mal ab, weil hier ist auch ein bisschen der Workshop nebenan und so weiter. Ich gestalte das Ende des Interviews immer so nach einem meiner liebsten Interviewer, das ist James Lipton aus Amerika, der macht immer so eine komische Sendung mit Schauspielern. Und der benutzt einen Fragebogen am Ende, den vor ihm schon einer 20 Jahre in Frankreich benutzt hat. Und ich frage die einfach in die Runde und ihr antwortet beide irgendwie nacheinander. Was ist dein liebstes Wort?
Mein liebstes Wort. Habe ich so direkt eigentlich nicht.
Gar kein liebstes Wort. Hast du eins?
Paradies, sage ich.
Paradies, okay. Euer unbeliebtestes Wort, also das Hasswort.
Gute Frage.
Ein Hasswort. Nee, da kann ich jetzt eigentlich auch nichts
okay.
Spezielles
sagen. Du musst ja auch nicht. Es kommen noch schwierigere Fragen, da könnt ihr noch mehr. Welches Geräusch oder welchen Ton liebst du?
Welches Geräusch? Das Brummen von einem Schiffsmotor.
Die Schiffsbauer, die mögen halt das Brummen von einem Schiffsmotor. Helge?
Ja, eigentlich so, weiß ich nicht. So Brandung.
Brandung, ja. Heimat ist das für dich, ja? Okay, die Brandung. Analog dazu, was dein Hassgeräusch, was kannst du gar nicht ertragen?
Boah, irgendein lautes Piepen oder so. So,
das so eine nervige Alarmanlage von einem Auto.
Genau, irgendwie sowas.
Okay.
Gejodel.
Gejodel. was tönt dich an?
Was tönt dich an? In was für einer Beziehung? So.
Du kannst dir die Beziehung ja aussuchen.
Schöne also, Frauen, ganz einfach.
Guck mal, der Arne steht auf schöne Frauen.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja. Die norddeutsche Zurückhaltung kommt durch, auch wenn man in der Schweiz lebt. Was tönt dich denn ab? Oder hatte ich das gefragt? Tönt dich an, tönt dich ab? Genau.
Was sind das für
Fragen? Ja, einfache Fragen kann jeder stellen, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Ich will doch was über dich wissen.
Was tönt mich ab? Dummheit so.
Dummheit. Ja. Okay.
Ja, so Sturköpfigkeit, sowas, ja.
Ja. Was ist dein liebstes Schimpfwort?
Hurenschießdreck.
Ich weiß nicht, muss man das beim Podcast piepen, auspiepen?
Ich weiß nicht, verdammt ist meins.
Verdammt ist deins, okay. Welchen Beruf, außer den, den du jetzt aktuell hast, hättest du gerne ergriffen?
Journalist.
Journalist.
Rettungshubschrauberpilot.
Welchen Beruf hättest du unter gar keinen Umständen ergreifen wollen?
Beamter. Beim Arbeitsamt.
Ja, irgendwie sowas.
Beamter beim Arbeitsamt. Da sind sie sich einig, die Zwillinge. Okay. Angenommen, der Himmel existiert wirklich und euer Leben ist vorbei und ihr klopft an die Himmelspforte. Was würdet ihr gerne hören wollen, wenn Gott euch die Tür aufmacht?
Fühl dich wie zu Hause.
Fühl dich wie zu Hause.
Kommen Sie rein, können Sie raus.
Okay. Ich danke euch, dass ihr mir hier doofe Fragen beantwortet habt und wünsche euch jetzt noch viel Spaß auf dem linken Liedersommer.
Danke, danke. Werden wir haben, hoffentlich.
Okay. Kurz noch als Ausblick, was ist geplant? Helge, in Friedensarbeit weiter so oder hast du irgendwas Spezielles? Bist du da was am Planen dran?
Die Pläne werden noch nicht veröffentlicht.
Okay. Und du, möchtest du irgendwas in der nächsten Zeit erreichen?
Die Weltherrschaft an mich.
Okay. Also, wir haben hier ein schönes Interview geführt mit Pinky and the Brain. Mit Helge und Arne aus der Schweiz. Und habt noch einen schönen Tag.
Danke.